So Freunde, da sind wir wieder. Nach einer kurzen Sommerpause melden wir uns hier zurück beim Comeback-Songer-Podcast und ich darf euch recht herzlich zu Folge Nummer 7 begrüßen. Ja, ich war letzte Woche in Berlin und habe dort Lukas Tauser besucht. Lukas ist ein deutscher Turner und gehört mit zu den Besten, die wir in Deutschland haben. War auch schon mehrmals deutscher Meister und sein Spezialgerät ist der Barren. Da hat er sogar ein eigenes Element, was nach ihm benannt worden ist. Das wird er im Podcast auch mal genauer erklären, wie das Ding genau so geht. Ansonsten war es sehr, sehr interessant für mich, mich mal mit einem Turner zu unterhalten. Da hatte ich bisher noch nicht das Vergnügen und die Einblicke, die er uns gewährt, sind sehr, sehr interessant. Natürlich ging es auch um das Thema Verletzung, denn davon ist auch Lukas nicht verschont geblieben. Generell ist Turnen extrem anspruchsvoll für Gelenke, Knochen und für den ganzen Körper. Auch darüber haben wir geredet. Und ja, Lukas hatte einen Kreuzbandriss 2017. Da hat er sich zurückgekämpft, das hat fast ein Jahr und drei Monate gedauert, also eine sehr, sehr lange Zeit. Da haben wir darüber gesprochen, warum das so lange gedauert hat. Und jetzt hat er sich zuletzt leider auch noch die Mittelhand gebrochen. Das Problem an der Sache ist, dass jetzt dieses Jahr im Oktober noch die Turn-WM in Stuttgart ansteht. Und ja, da will er natürlich unbedingt teilnehmen. Ob es sein fit wird und wie es ihm gerade so geht, darüber haben wir ebenfalls gesprochen. Also, ich kann euch die Folge nur wärmstens empfehlen. Es ist sehr, sehr interessant, was Lukas so zu berichten hat. Geht auch um andere Themen, nicht nur um Sport. Und ja, freut euch auf Folge Nummer 7 mit Lukas Tauser und los geht's.
Als allererstes interessiert mich mal, glaubst du noch daran, das Unmögliche zu schaffen? Ich spiele auf ein Posting von dir an, das du gepostet hast. Am 19. Juni. Kannst du kurz erklären, was du denn schaffen möchtest, was so unmöglich ist?
Genau, also am 19. Juni habe ich das gepostet, weil ich mich am 18. Juni verletzt habe. Und zwar habe ich mir den Mittelhandknochen von meinem rechten Ringfinger gebrochen. Das Unmögliche ist die WM-Teilnahme, beziehungsweise das scheinbar Unmögliche, die WM-Teilnahme im Oktober zu schaffen. Das sind jetzt noch 3 Monate, nicht mehr ganz, 2,5 Monate bis dahin. Und ja, ich musste operiert werden. Deswegen hat es natürlich, ein Knochen braucht 6 Wochen, bis er wieder zusammengewachsen ist. Deswegen ist in der Zeit natürlich nur Training für meine Beine, beziehungsweise erstmal in der ersten Zeit natürlich kein Training möglich gewesen. Aber die WM im eigenen Land ist ein absolutes Highlight dieses Jahr im Oktober und ich hoffe oder gebe alles dafür, dass ich da auf jeden Fall mit dabei sein kann.
Kannst du kurz erklären, wie das passiert ist?
Und zwar haben wir ein Übungstraining gemacht, das heißt, wir machen unsere Wettkampfübungen im Training, das machen wir so 1 bis 2 Mal in der Woche, also wir simulieren sozusagen einen Wettkampf und bei meiner Barrenübung habe ich mich dann bei einer sogenannten Oberarmstützkehre vergriffen, habe mit den Fingerkuppen auf den Holm gegriffen. Dabei ist der Holm dann genau zwischen Ring und Mittelfinger und ich bin mit meinem ganzen Gewicht sozusagen drauf und dann ist der Mittelhandknochen etwas spiralförmig unter dem Fingergrundgelenk gebrochen.
Okay, ist das was öfters mal passiert? War das Dummheit? War das Pech? Kannst du beschreiben, also gerade beim Turnen, gerade auf den Handgelenken, da ist ja sowieso eine hohe Belastung drauf.
Ja,
kommt sowas öfters vor?
Also es kommt öfter vor. Ich habe insgesamt 10 Finger und mir, glaube ich, mittlerweile 6 bis 7 Mal...
Du hast 10 Finger?
Ja.
Und, ich auch.
Und mittlerweile 7 Mal die Kapsel ausgekugelt von meinen Fingern. Das heißt, sowas passiert öfter. Dass der Mittelhandknochen dann natürlich dabei gleich bricht, ist Pech, kann man so sagen. Also es passiert öfter, dass man sich mal verstützt und mal, ja, wenn du meine Finger anschaust, die
Aber da haben wir was gemeinsam. Ich als Handballer, meine Finger sehen genauso aus, als die krumme Finger, ja.
Kann
man jetzt streiten, wer die hässlichen Finger hat.
Das passiert, wie gesagt, schon mal des Öfteren. Ja. Dass da natürlich gleich was bricht, ist dann Pech.
Ja. Was ging dir da als erstes durch den Kopf?
Ja, scheiße
also, erstmal. Noch andere Frage, hast du direkt gespürt, okay, da ist was kaputt?
Ja, also ich habe gemerkt, da ist was kaputt. Ich dachte erst, es wäre wirklich nur die Kapsel gewesen, bin dann runtergefallen vom Barren und lag dann dort am Boden und habe ein bisschen gewartet, bis mein Trainer mit dem Eis kam. Dann haben wir das erstmal gekühlt. Zum Glück war zu dem Zeitpunkt noch ein Physiotherapeut mit in der Turnhalle, der hat sich's direkt angeschaut und hatte mich erst gefragt und da hatte ich gesagt, ich denke, es ist die Kapsel. Und nach den ersten paar Untersuchungen, die er noch vor Ort direkt in der Halle unterm Barren sozusagen gemacht hat, hat er mir aber gleich mitgeteilt, dass er vermutet, dass es eben der Mittelhandknochen ist. Und ich bin direkt danach ins Bundeswehrkrankenhaus nach Berlin gefahren mit meinem Trainer, dort in die Notfallaufnahme und ja, nach dem ersten Röntgen hat sich dann der Verdacht bestätigt, dass eben wirklich der Mittelhandknochen gebrochen ist und dass eine OP unumgänglich ist.
War natürlich ein großer Rückschlag für dich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war super drauf. Wie gesagt, wir waren schon voll in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften. Und ja, deswegen war das natürlich, ja, vor allem in den ersten, ja, sag ich mal, 4-5 Tagen auf jeden Fall ein herber Rückschlag, den man natürlich erstmal verdauen muss.
Jetzt sitzen wir ja hier zusammen, weil das Thema Comeback Stronger ist und es geht natürlich immer um Verletzungen und den Umgang damit und dann oft natürlich mit einem Happy End, mit einem Comeback. Es war jetzt nicht dein einziger Rückschlag. Du hattest im Jahr 2017 im Juni dir das Kreuzband gerissen. Das war wahrscheinlich im Vergleich dazu jetzt die deutlich kompliziertere und schwierigere Verletzung. Soweit ich das gelesen habe, hast du über ein Jahr pausieren müssen.
Ja,
also es hat sehr, sehr lange gedauert. Kannst du kurz mal erklären, warum das auch so lange gedauert hat?
Kreuzband ist natürlich nochmal, ja, sag ich mal, die XXL-Variante bei uns im Turnen, weil man das Kreuzband eigentlich an jedem Gerät, beziehungsweise das Knie an jedem Gerät belastet ist. Egal ob bei den Abgängen oder natürlich am Boden und im Sprung extrem. Ja, und ein Kreuzband, eine Kreuzband-OP ist natürlich eine riesengroße Operation. Ich musste, glaube ich, 8 Wochen eine Schiene tragen. Danach war mein Bein wirklich nur noch ein Lappen. Also,
das war dein erster Kreuzbandriss, wenn ich
fragen darf. Genau, ja, das war mein erster Kreuzbandriss. Das große Problem damals war nicht mal unbedingt das Kreuzband, sondern der Außenmeniskus. Der heilt einfach schlecht, weil der schlecht durchblutet ist. Darum musste ich eben 8 Wochen eine Schiene tragen und durfte nicht belasten bzw. mein Knie kaum bewegen. Dadurch sind viele Verklebungen entstanden, aber es war natürlich erstmal wichtig, dass der Meniskus, der genäht wurde, erstmal wieder halbwegs gut zusammenwächst, damit er natürlich die späteren Belastungen wieder standhält. Und ja, darum wurde ich eben zum zweiten Mal dann nochmal im Oktober 2017 operiert, wo einfach Vernarbungen und Verklebungen gelöst wurden, damit ich wieder die volle Beweglichkeit in mein Knie bekomme. Ja, und dann natürlich mit einer großen OP im Juni, mit einer kleineren OP im Oktober. Der ganze gesamtkörperliche Aufbau natürlich fängt man dann wieder bei Null an, sodass ich dann ja eigentlich ab, sag ich mal, November wieder anfangen konnte, erstmal meinen Körper in Schuss zu bringen. Aber mit den ganzen Reha-Trainings und bis das Knie wirklich abgesichert ist, dass man wieder beispielsweise ein Doppelsalto oder eine Doppelschraube oder was auch immer springen kann, dauert das einfach ein bisschen. Ich habe dann meinen ersten Sechskampf, also an allen Geräten, nach 1 Jahr und 3 Monaten wieder geturnt.
Und lange Zeit,
ja. Ja, und meinen ersten Wettkampf ohne Abgänge damals noch, das war nach 8 Monaten im März. Da habe ich dann sozusagen am Seitpferd geturnt. Da ist das Knie beim Abgang kaum belastet, weil das Seitpferd natürlich nicht so hoch ist und man dort keinen Salto runter macht.
Okay.
Ja, deswegen.
Also kann man sagen, Kreuzbandrisse passieren in jeder Sportart und es gibt Sportarten, in der sind Sportler nach 6-7 Monaten schon wieder zurück. Ist im Turnen eher sehr, sehr schwierig, ne, weil es einfach eine ganz andere Belastung nochmal ist für euer Knie.
Genau, das kann man so sagen. Also wir müssen nicht nur laufen oder kleinere Sprünge machen, das war natürlich nach einem halben Jahr wieder möglich. Aber diese großen Belastungen, wie gerade schon gesagt, mit Doppelsaltos oder wenn dann noch irgendwie eine Schraube, dass man halt mal nicht direkt in der Achse landet, muss natürlich die Muskulatur das auch irgendwie wieder abfangen können und das benötigt einfach Zeit.
Jetzt war das ja da im Juni 2017 auch noch irgendwie ein bisschen spezielles Ereignis. Du bist kurz vorher noch Deutscher Meister geworden im Mehrkampf. Und dann ist das, glaube ich, war der Deutschen Meisterschaft in Berlin?
Genau, in Berlin auch, genau, im Rahmen des Deutschen Turnfests damals 2017.
Also Höhepunkt und Tiefpunkt innerhalb von wenigen Tagen.
Innerhalb von 2 Tagen, genau. Also der Mehrkampf war am Montag, wenn ich mich recht erinnere. Am Dienstag hatten wir dann noch eine Stadiongala, da wurde der Fabian Hambüchen verabschiedet, da waren wir im Olympiastadion und ja, haben ihn da noch zu seinem Olympiasieg gratuliert und das war somit sein Rücktritt gegeben und am nächsten Tag war eben dann die Einzelfinals. Am Boden bin ich noch Zweiter geworden, somit Vizedeutscher Meister und ja, 1,5 Stunden später stand das Ringefinale an. Dort habe ich eine neue Übung probiert, ein bisschen schwerer als die bisherige, weil ich an Ringen ist nicht mein bestes Gerät, aber ja, um da einfach auch ein bisschen konkurrenzfähiger zu sein, habe ich mich für die schwerere Übung entschieden und ja, leider beim Abgang bisschen zu wenig Rotation gehabt, wollte genau stehen und ja, bei der Landung ist mir dann das rechte Knie nach innen weggerutscht. Und
also du hast auch viel riskiert quasi da.
Ja,
aber es muss ja nicht heißen, dass man sich deswegen gleich verletzt.
Ne? Nee.
Ich meine, ihr seid ja hoch austrainiert
und
dafür seid ihr ja auch da, dass ihr spezielle Übungen macht. War dann auch ein bisschen Pech oder meinst du, es war auch ein bisschen Übermüdung? Also worauf lässt sich das hin zurück? Also gerade wenn du erzählst, ne? Vorher Mehrkampfmeister, verschiedene Disziplinen in wenigen Tagen durchgemacht.
Ja, auf jeden Fall war natürlich die Belastung sehr groß in diesem Jahr. Ich habe in dem Jahr die Weltcup-Serie geturnt, das heißt 4 Wettkämpfe, Mehrkämpfe dazu waren die Europameisterschaften. Da habe ich den Mehrkampf geturnt, habe die Einzelfinals geturnt. Also das war schon, die Belastung war recht hoch. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Also es war der letzte Wettkampf der Saison oder wäre der letzte Wettkampf der Frühjahrssaison gewesen. Wenn ich normal lande oder abroll, selbst wenn ich stürze, aber nichts passiert, sagt jeder, gut, alles richtig gemacht, du hast nochmal probiert, eine neue Übung zu turnen, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen und ja, das ist natürlich, wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber für die weiteren Jahre oder ja, für die nächsten Wettkämpfe war es mir auf jeden Fall eine Lehre und da ziehe ich auch meine Lernen draus und meine Erfahrungen.
Jetzt haben wir ja schon angesprochen, dass du quasi eine sehr lange Pause hattest. Wie bist du denn da so durchgekommen? Also es ist ja natürlich auch für den Kopf, du hast auch, es gibt einen FAZ-Bericht über dich, da steht, Zitat, das psychische Leiden war eigentlich höher als das physische Leiden.
Ja,
vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen genauer ansprechen, wie du dich da gefühlt hast in dem einen Jahr und 3 Monaten.
Ja, natürlich, es ist eine Verletzung, ist immer scheiße, kommt immer zum falschen Zeitpunkt und ist immer schwer, aber zu dem Zeitpunkt war es für mich auch extrem bitter, weil ich dort gerade zu meinem Höhepunkt eigentlich hatte. Ich bin Vize-Europameister geworden, eben wie gerade schon gesagt, deutscher Meister.
Ja.
Und dann natürlich so ein Tiefschlag. In dem Jahr selbst ist es natürlich extrem schwer, dass man wieder zurückkommt, die Motivation überhaupt findet, wieder in die Halle zu gehen. Ich habe ja vorher gesagt, meine Muskulatur im Bein, das war wie so ein Lappen, das wieder alles aufzubauen, kostet viel Kraft. Aber ja, deswegen ist es da immer wichtig, dass einfach das Umfeld, glaube ich, auch von einem Sportler stimmt. Und da war natürlich meine Familie, meine Freunde, meine Freundin tagtäglich für mich da. Und ja, im Endeffekt muss man aber trotzdem alleine durch, auch als Sportler. Also man muss natürlich selber sich einfach wieder beweisen wollen, dass man da wieder hin will.
Aber weil du alleine sagst, warst du irgendwo in einem Reha-Zentrum, wo du wenigstens nicht alleine warst, weil das höre ich immer wieder von Sportlern. Es hilft ihnen dann, wenn sie in ein Reha-Zentrum gehen, wo auch andere Sportler mit den gleichen Problemen sind.
Ja.
Wie war das bei dir?
Ja, bei mir war es auch so. Also die ersten Wochen war ich in München beim Consport Center und dort sind auch nur Sportler. Also dort hatte ich auch mit ganz vielen Sportlern, mit denen man sich einfach auch austauschen konnte und die einem da auch geholfen haben und natürlich auch Mut gemacht haben, dass es wieder wird. Und ja, es ist natürlich immer schön, beispielsweise, wenn man jetzt jemanden sieht, der gerade wieder anfängt, beispielsweise nach einem Kreuzbandriss, verbindet man das natürlich auch irgendwie mit sich und weiß, dass es möglich ist und sich da wieder rankämpfen will.
Habt ihr als Turner irgendwie ein spezielles Reha-Training, was sich unterscheidet von Reha-Training von einem Ballsportler jetzt zum Beispiel?
Also in den ersten Wochen oder Monaten würde ich sagen nicht, aber natürlich dann hinten raus auf jeden Fall, weil bei uns natürlich diese Scherkräfte, wenn man bei einer Landung landet, wahrscheinlich nochmal ein bisschen größer sind, wie wenn man jetzt beispielsweise zum Kopfball abspringt, aber im Endeffekt denke ich, ist das relativ ähnlich. Beide Knie, wir müssen wieder voll funktionieren im Leistungssport und ja, die Maximalkraft ist da für mich auf jeden Fall der entscheidende Faktor, dass es einfach wieder diesen hohen Belastungen standhält.
Wie ist es eigentlich generell? Also ich rede zum ersten Mal mit einem Turner. Ich bin froh, dass ich gleich jemanden habe wie dich, der auch noch zu den Besten in Deutschland gehört. Wie ist es denn generell mit der Belastung im Turnen? Wie alt kann man da werden? Oder ich meine, das ist ja schon eine hohe Abnutzung. Ich meine, die Kräfte, die da auf einen wirken, sind enorm. Also wie ist denn da die normale Lebenszeit eines Turners, wenn man einigermaßen gut durchkommt?
Also es gibt Turner, die sind 30 Jahre und turnen echt noch auf sehr hohem Niveau.
Aber das sagst du schon so, als wenn es die Seltenheit wäre.
Also es ist schon eher selten, ja. Also so, ich sag mal, 28, 29 ist schon so das Alter, wo es dann wirklich auf jeden Fall ja nicht mehr weit bergauf geht. Okay. Aber man muss natürlich auch sagen, beispielsweise Fabian Hambüchen hat mit 30 seinen Olympiasieg gefeiert. Also es ist natürlich schon möglich, in dem Alter noch Höchstleistung zu bringen, aber ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Abnutzung von den, ja, sag ich mal, dann wahrscheinlich 20 Jahren Leistungssport, Leistungstouren ist natürlich enorm. Körperliche Probleme sind der Alltag bei uns. Also es gibt eigentlich keinen Tag, an dem man keine körperlichen Probleme
oder... Was tut dir heute weh?
Mein Handgelenk, weil ich die Woche wieder ein bisschen angefangen habe zu stützen, okay, und zu hängen. Nachdem ich jetzt 3,5 Wochen gar nichts gemacht habe, ist natürlich dann ja Handgelenk, Ellbogen, yeah, meine Achillessehne ein bisschen, weil ich natürlich viel für die Beine gerade mache auch. Yeah. Aber ja, also ich sag mal
die
so,
die ersten Schritte morgens, die Treppe runter, sind bei dir auch eher schwierig.
Ja, ja. Okay.
Du bist ja noch gar nicht so alt. Nee. Aber wie wir ja gerade gelernt haben, fürs Touren kommst du jetzt langsam schon ins reife Alter. Ja. Du bist 26.
Genau.
Und ja, dann war das aber auch mit dem Kreuzbandriss, da warst du dann 24?
Ja, genau,
vor dann, 2 Jahren. Dann war das, also klar, es ist immer ein scheiß Zeitpunkt, aber mit 24 könnte man dann quasi so seinen absoluten Höhepunkt erreichen, ne? Also,
ja, also so
fiese Frage jetzt von mir, aber...
Nee, aber das ist schon richtig, also so mit zwischen 24, 27, 28 sind, sag ich mal, so die Jahre, in denen man dann wirklich, sag ich mal, auch die Erfahrung einfach mitbringt, schon ein paar Wettkämpfe geturnt hat, ein paar gute vielleicht, aber auch ein paar schlechte, wo man einfach auch die Erfahrungen sammeln konnte und ja, wo man dann einfach auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere wahrscheinlich ist.
Und da kam denen dann der Kreuzbandriss dazwischen.
Genau.
Keine einfache Zeit, ne? Kann ich mir vorstellen. Aber du hast es ja dann irgendwie geschafft und dann gab es ja auch dein Comeback. Ja. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Ja. Wie war das denn? Wie hat sich das angefühlt? Also, und kannst vielleicht auch beschreiben, wo das dann war.
Das war die erste WM-Qualifikation 2018, dann im September. Und ja, das war in Stuttgart damals. Es war ein cooler Wettkampf. Ich kannte die Halle schon, weil ich dort vorher schon mal einen Wettkampf geturnt hatte. Ja, es war ein cooles Umfeld. Meine Familie waren da, meine Freunde waren da, meine Freundin war mit dabei. Ja, ich wollte natürlich erstmal in erster Linie einfach nur wieder zeigen, dass ich wieder zurück bin, beziehungsweise einfach auch meine Trainingsleistung, die zu dem Zeitpunkt echt super war, auch versuchen im Wettkampf abzurufen. Und habe das auch an dem Tag echt super geschafft und habe es geschafft, dass ich nach einem Jahr und 3 Monaten Verletzungspause direkt bei meinem ersten Wettkampf wieder den Jungs, sag ich mal, zeige, dass ich wieder zurück bin und habe direkt den Mehrkampf gewonnen. Und habe mir somit auch mein WM-Ticket erturnt gehabt.
WM war dann noch im gleichen Jahr in Doha?
Ne? Genau, die war dann noch im gleichen Jahr. Und das war was richtig Besonderes, natürlich nach der Verletzung zurückzukommen, es direkt zur Weltmeisterschaft überhaupt zu schaffen und dann auch noch dort so gut zu turnen, dass man dann wirklich zu den 8 besten Barrenturnern gehört von der ganzen Welt, ist natürlich ja einfach ein Lohn für die ganze harte Arbeit in den letzten 1,5 Jahren dann gewesen.
Der Barren ist eh dein Lieblingsturngerät, richtig?
Genau, ja, absolut.
Ich habe sogar gelesen, es gibt sogar ein Element, was nach dir benannt ist.
Ja,
der Dowser.
Ja, genau.
Ich habe mir die Erklärung durchgelesen.
Ja.
Ich habe nicht kapiert.
Ja, vielleicht kannst du.
Es ist jetzt echt schwer im Podcast das zu erklären.
Ja.
Aber erklär doch mal ganz kurz, was der Dowser ist.
Der Dowser ist ein Element am Barren. Das ist eine sogenannte Riesenfelge. Das kann man sich
da kann man sich
vorstellen.
Das vorstellen, ja.
Mit einer Dreivierteldrehung auf einen Holm. Das ist jetzt nicht ganz auf, also über einen Arm dreht man sozusagen und steht dann im Handstand auf einem Holm und macht wieder eine Vierteldrehung zurück in den Oberarmstütz. So ist es ungefähr die leichte Erklärung.
Das hat aber vor dir noch keiner gemacht, oder?
Nee, genau. Also ich hatte damals, man überlegt immer wieder neu zum Jahresbeginn, sage ich mal, mit seinem Trainer, wo sind noch Möglichkeiten, an welchen Geräten könnte man vielleicht noch das oder das Element einbauen. Bin ich mit meinem Trainer damals zusammen auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht mal irgendwie was Eigenes kreieren könnten und ja.
Aha. Und den hast du dann bei einem Wettkampf dann zum ersten Mal gezeigt und dann haben die Juroren oder Wettkampfrichter haben gedacht, was ist das? Oder die haben es auch zum ersten Mal gesehen dann quasi.
Genau, so ist das. Also das war bei einem Weltcup damals in Portugal. Es muss natürlich vor dem Wettkampf, 24 Stunden vor dem Wettkampf, muss es der Wettkampfleitung mitgeteilt werden, dass dort ein neues Element geturnt wird.
Damit sie auch aufpassen.
Damit sie auch aufpassen und wissen, was sie damit anfangen sollen. Die stufen das so sozusagen in die Wertungsvorschriften ein. Und ja, genau so ist das dann gelaufen. Ich habe das dort zum ersten Mal geturnt als erster Turner auf der ganzen Welt.
Und das ist jetzt ein normales Element, was andere Turner auch machen?
Mittlerweile macht es noch ein anderer Turner, habe ich
bisher gesehen. Ist es denn so schwierig oder so komplex? Das?
Ja, es ist schon ein schweres Element, aber ja, also ich würde behaupten, es können schon noch ein paar mehr Leute machen, aber man muss natürlich auch immer den Nutzen daraus sehen, wie viel Aufwand und wie viel Nutzen hat man daraus. Ja.
Aber höchst interessant, ja.
Ja.
An die Ringe gehst du jetzt nicht mehr so gerne, weil du dir das Kreuzband gerissen hast? Oder ist das, weil Thema Angst, spielt Angst eine Rolle jetzt irgendwie?
Also
Angst ist immer blöd. Aber
ja, also Angst muss ich sagen nicht, Respekt ist vielleicht das richtige Wort. Ich habe keine Angst vor meinem Ringeabgang beispielsweise jetzt, aber ich habe Respekt davor. Ich bin extrem konzentriert davor, ich gehe es mir nochmal davor im Kopf durch, dass man da einfach auch mental fit ist. Man muss einfach darauf vorbereitet sein und das ist was anderes als vor der Verletzung, aber als Angst würde ich es jetzt nicht beschreiben.
Ist wahrscheinlich dann auch völlig fehl am Platz.
Ja, auf jeden Fall.
Generell, also Angst, wenn ich so die Übungen sehe, die ihr macht, da kriege ich Angst beim Zuschauen. Wie bist du eigentlich zum Turnen gekommen? Wie ging das denn los? War Turnen von Anfang an dein Sport?
Auch. Also ich hatte damals mit 6 Jahren eben im Turnen angefangen. Ich kam dazu, weil meine Schwestern haben Ballett gemacht und ja, ich fand die Bewegungsabläufe irgendwie cool, aber als Junge und Ballett ist irgendwie dann doch nicht so cool. Und meine Eltern haben mich dann mal in den Turnverein gesteckt und da hat man eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ich ja da irgendwie ein Talent dafür habe. Hab aber nebenbei in meiner Grundschulzeit zwischen 6 und 10 Jahren nebenbei noch Fußball gespielt und Tennis. Was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber mit 10 Jahren stand dann eben die Frage, was mache ich weiter? Gehe ich aufs Sportgymnasium und verfolge Turnen, sage ich mal, als Leistungssport wirklich oder gehe ich auf ein normales Gymnasium und spiele wie jeder andere Junge Fußball?
Schon entschieden.
Ja, sozusagen. Also mit 10, mir war relativ schnell klar, dass ich auf jeden Fall turnen will. Auch Fußball und Tennis hatten mir super viel Spaß gemacht, aber Turnen war dann irgendwie, hatte da doch irgendwie einen höheren Stellenwert für mich damals und bin dann eben aufs Sportgymnasium gegangen und ab dem Zeitpunkt war es dann echt ein absoluter Leistungssport mit 9-mal in der Woche Training. Wir hatten dann, wie ich gerade schon gesagt habe, auf der Sportschule die Möglichkeit, vor dem Unterricht schon zu trainieren und ja, hab das dann dort durchgezogen bis zu meinem Abitur.
Und wann war so der Punkt, als du gemerkt hast, okay, das wird jetzt wirklich, ich kann hier wirklich Karriere machen?
Boah, das ist schwer. Also ich habe schon gemerkt, ich war immer ein ganz guter Jugendturner auch, aber habe nie zu den Besten in Deutschland gehört, war immer zwar im engeren Kreis der Nationalmannschaft, aber habe es zu dem wichtigsten Juniorenwettkampf nicht geschafft, mich zu qualifizieren. Damals hatte ich mich an der Schulter verletzt und wurde dort operiert mit 16. Aber ja, ich sag mal so mit 17, 18 hat man schon gemerkt, ja, der hat auf jeden Fall Potenzial. Ich konnte es damals noch nicht 100% immer abrufen.
Ist dann aber auch ein schwieriges Alter, wenn man es vielleicht da gerade nicht schafft,
ja,
dass man dann auch wirklich am Ball bleibt. Ich meine, mit 16, 17 hat man vielleicht auch andere Interessen.
Genau, ja.
Deswegen Respekt, wenn man da dann noch so durchzieht. Und auch wenn man vielleicht noch gar nicht an der Spitze ist. Und dann war das wahrscheinlich auch, zeugt von viel Ehrgeiz bei dir wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich schon auch als ehrgeizigen Typen oder Mensch beschreiben. Aber ja, wie gesagt, also man hat natürlich alle andere Interessen, aber ich muss natürlich sagen, man hat mir damals auch ein bisschen die Freiheiten gegeben, sowohl von zu Hause als auch von den Trainern oder mein damaliger Trainer, der wusste damit umzugehen und hat mich, sag ich mal, da auch, hat mir da ein bisschen frei Hand lassen, dass ich da natürlich auch ja, trotzdem eine schöne Jugend hatte, trotzdem vielen Training und allen möglichen Sachen. Aber er hat natürlich immer das gesehen, irgendwann kommt der Tag, da bin ich dann raus, sag ich mal, aus dieser Pubertät und
Interessiert mich jetzt auch einfach mal, wie finanziert man sich da eigentlich so? Also gerade als Turner,
wie
läuft das? Also
es ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Fußballer, deswegen klar. Ist bei uns natürlich ich bin in der Sportfördergruppe, ich bin Sportsoldat. Das ist von der Bundeswehr eine Einrichtung. Da sind insgesamt in Deutschland, ich glaube, 700 bis 800 Sportler, die dort gefördert werden über die Bundeswehr. Wir haben die Aufgabe, die Bundeswehr national sowie international zu repräsentieren. Werden von der Bundeswehr sozusagen normal finanziert, je nach Dienstgrad, je nachdem, wie lange man auch dabei ist. Machen dort die Grundausbildung normal. Und danach noch insgesamt 4 Lehrgänge. Die sind eigentlich jährlich zu absolvieren, aber wenn jetzt irgendwie ein wichtiger Wettkampf, eine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele sind, dann kann man diesen Lehrgang auch mal um ein Jahr verschieben. Also ohne die Bundeswehr könnten wir unseren Sport eigentlich nicht ausführen. Also es gibt bei uns in der Nationalmannschaft so gut wie keinen, der nicht bei der Bundeswehr oder nicht bei der Bundespolizei ist, weil, ja, ich sag mal, bei 30 Stunden Training pro Woche plus 6 bis 7 Stunden Reha-Training, dazu Physiotherapie, Sauna, bleibt wenig Zeit, um sich irgendwie nebenbei noch Geld zu verdienen.
Das heißt quasi, man muss einmal die Grundausbildung aber durchlaufen?
Genau.
Da muss man ganz normal durch?
Die ist ein bisschen vermindert. Das sind mittlerweile, glaube ich, nur noch 6. Bei mir damals waren es 8 Wochen Grundausbildung. Genau.
Okay. Und welchen Dienstgrad hast du jetzt?
Ich bin derzeit Stabsunteroffizier.
Jawohl.
Und genau. Wie gesagt, also die Bundeswehr ist für mich absolut wichtig, weil sonst könnte ich meinen Sport nicht so ausführen. Natürlich hat man nebenbei noch mal hier einen Sponsor, mal da irgendwie vielleicht irgendwie, wo man sich einen Schauturn irgendwie nebenbei noch was dazu verdienen kann. Ich sag immer so, als aktiver Turner lebt man gut, aber das Problem ist natürlich immer, was kommt danach, nach der Karriere. Man hat keine Ausbildung oder kein Studium fertig, darum muss man sich natürlich selber kümmern. Und das ist natürlich immer eine kleine Gratwanderung auch.
Ja, jetzt wirklich, das heißt, es ist wirklich so trainingsintensiv das ganze Jahr? Nein, also ihr habt ja auch mal Phasen, wo ihr weniger trainiert, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also als Turner hat man, wie gesagt, auch eine Ganzjahressaison. Der erste Wettkampf ist Anfang März und der letzte Wettkampf ist meistens am 1. Dezemberwochenende. Dazwischen ist natürlich über Weihnachten hat man meistens mal so eine Woche Urlaub und wenn es gut läuft, wenn es der Zeitplan zulässt, dann hat man Mitte des Jahres nochmal eine Woche. Ansonsten ist man wirklich durchgängig eigentlich am Trainieren. Natürlich, die einzelnen Trainingsinhalte sind natürlich anders, also wir machen jetzt nicht das ganze Jahr Übungen, aber...
Aber sei mal ehrlich, es gibt doch auch Tage, wo du sagst, ich habe jetzt keinen Bock.
Natürlich, natürlich. Also ich kenne keinen, bei dem es nicht so ist und jeder, der sagt, es ist nicht so, der lügt, würde ich behaupten. Natürlich gibt es Tage, wo man keine Lust hat und man keinen Bock hat in die
Turnhalle. Lässt du das dann irgendwie, also kriegst du dann einen auf den Deckel? Weil ich meine, du bist ja letztendlich doch ein Einzelsportler, du bist ja für dich selbst verantwortlich.
Ja, klar.
Wenn du halt irgendwie jetzt ein bisschen müde im Training rumläufst, also gibt's dann irgendwie vom Trainer direkt einen auf den Deckel oder lässt man dich dann auch einfach mal in Ruhe? Also wie muss man sich das vorstellen?
Einen auf den Deckel bekommt man nicht. Also jetzt in unserem, sag ich mal, als Seniorenturner eigentlich nicht mehr. Natürlich, wir wissen alle, was wir wollen. Wir trainieren jetzt nicht extra schlecht, um den Trainer irgendwie ins auszuwischen. Aber nee, auf jeden Fall... gibt's diese Tage, der Trainer ist dann nicht sauer, sondern wir sind natürlich ein Team, wir versuchen da irgendwie zusammen durchzukommen. Der versucht mich aufzubauen und wenn er merkt natürlich, heute ist er müde, heute geht irgendwie nichts, dann versucht man natürlich das Training so anzupassen, dass man trotzdem noch ordentlich trainiert hat und dann am nächsten Tag einfach wieder Vollgas geben kann.
Wie war das denn in deiner Zeit, als du deinen Kreuzbandriss hattest, als du wirklich nicht wirklich tun konntest über ein Jahr. Hast du da mehr studiert wenigstens?
Da habe ich mehr studiert, genau. Okay. Da habe ich die Zeit genutzt. Habe dort 2 Semester, also nicht voll, aber ich glaube 4 Prüfungen damals gemacht. Yeah. Also fast ein komplettes Semester geschafft. Und das muss man dann natürlich auch nutzen. Aber das war mir dann auch eigentlich ganz recht, weil ich da zu dem Zeitpunkt natürlich mehr Zeit hatte. Klar, mit Reha-Training ist auch viel Zeit weggegangen, aber die Zeit in der Turnhalle war natürlich nicht einfach umzumünzen in die normale Zeit und deswegen hatte ich da echt viel Zeit und
ist ja auch gut, dann auch in die Uni gegangen, ablenken,
ne? Ja, auf jeden Fall.
Ist ja umso besser, wenn man da noch irgendwas hat, was man machen kann, was man ein bisschen vom Sport ablenkt, weil so geht es ja jedem Profiathleten, der quasi nur mit seinem Sport beschäftigt ist. Viele fallen dann auch ein bisschen in ein Loch, wissen gar nicht, was sie mit sich anfangen sollen.
Genau.
Deswegen ist es natürlich super, wenn du dann dich auf dein Studium konzentrieren kannst.
War super und muss ich auch sagen, ist jetzt auch einfach ein guter Ausgleich. Wenn man da wirklich 30 Stunden pro Woche in der Turnhalle steht und dann aber mal 4 Stunden am Mittwochnachmittag einfach andere Leute sieht, mal in der Uni sitzt und einfach mal an was anderes denkt außer Turnen, bringt einen das auch irgendwie voran. Also ist einfach ein guter Ausgleich auch.
Bist du irgendwie aus dieser Zeit mit deinem Kreuzbandriss und jetzt mit der Verletzung jetzt, also gehst du mit der jetzt irgendwie lockerer um mit der Verletzung, weil du eben schon die Erfahrung gemacht hast, wie es ist, so lange verletzt zu sein? Also hat sich da irgendwas in deinem Kopf verändert?
Ja, so ein bisschen. Also ich weiß genau, man kann seinen Körper irgendwie besser einschätzen auch. Also man weiß, ab wann kann ich das oder das schon wieder machen. Ist es vielleicht zu viel Schmerz oder bin ich jetzt gerade noch an der Schmerzgrenze? Man geht natürlich ein bisschen ruhiger um, also ich war auch relativ gefasst, als das passiert ist.
Mit der Hand jetzt?
Mit der Hand dann. Ich wusste, ja klar wird das jetzt scheiße, aber für mich stand immer klar, es geht weiter und es geht voran. Und ich habe direkt mein Ziel gesehen, ich will es bis zur Heim-WM, bis Oktober schaffen. Und ja, daran, an die Hoffnung klammere ich mich jetzt und dafür gebe ich gerade jeden Tag alles.
Und lass uns da mal kurz ein bisschen näher teilhaben. Also ja. Wie realistisch ist es tatsächlich?
Also es ist durchaus realistisch, dass ich es bis dahin schaffe, ob ich, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, das ist halt immer das, ne? Also wenn ich jetzt merke, es steht schon noch ein bisschen in den Sternen, die Belastung ist natürlich bei uns auf die Hand extrem groß, man muss natürlich gucken, wie genau, wie schnell ich wieder an meine Elemente und meine Übungen rankomme. Die Ärzte, beziehungsweise die Ärztin hat gesagt, für Oktober denkt sie, dass es möglich ist. Und ja, da hoffe ich ihr vertrauen zu können, beziehungsweise vertraue ihr. Und mittlerweile muss ich sagen, bin ich auch auf dem Weg, dass ich sage, das ist auf jeden Fall möglich, weil ich, sag ich mal.
Belastet dich das gerade so ein bisschen?
Ja, natürlich belastet es.
Also ich meine vor allem auch dieser Gedanke, schaffe ich es nicht? Also hast du da irgendwie auch Zweifel? Ich meine, ich sehe jetzt auch die ganze Zeit, wie du über deine Hand quasi, über den Handrücken streichelst, weil da die Verletzung war. Also wachst du jeden Morgen auf und das Erste, woran du denkst, ist, na, wie geht's der Hand heute?
Also ja, also der erste Tag, das habe ich auch zu meiner Physiotherapeutin, wir waren jetzt gerade eine Woche in Kimbaum im Trainingslager, habe ich auch zu ihr gesagt, es war die Woche, das erste Mal ein Tag, wo ich nicht aufgewacht bin und auf meine Hand als erstes geguckt habe, sondern gar nicht drüber nachgedacht habe. Und natürlich sind Zweifel da, aber klar, man muss da drüber stehen, man muss... Wie ich gerade gesagt habe, es geht weiter, egal was kommt, egal was passiert, es geht weiter.
Ist es für dich dann einfach nur wichtig, teilzunehmen? Oder weil, wenn du am Start gehst, willst du auch hundertprozentig fit sein und auch in die Medaillen kommen?
Also wenn ich dabei bin, will ich zu 100% fit sein. Also klar, erstmal geht es darum, dabei zu sein. Ich will auf jeden Fall so gut sein, dass ich die Mannschaft... helfen kann, damit wir das Olympia-Ticket lösen können.
Für
das
Tokio?
Ist genau, das ist die Olympia-Qualifikation für uns.
Ist die letzte
Chance? Fürs Team, ja. Also okay. Es ist die letzte Chance, dass wir uns als Team qualifizieren.
Und da spielst du natürlich eine sehr wichtige Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich meine normale Leistungsfähigkeit da abrufen kann, ist es natürlich extrem wichtig auch für unser Team, dass ich da mit dabei bin. Und wenn ich natürlich dabei bin, weiß ich natürlich, dann habe ich auch am Bahn... Im Normalfall bei normaler Leistungsfähigkeit die Chance, dort auch in den Endkampf einzuziehen, und das ist natürlich dann auch ein Ziel, klar.
Dann hoffe ich mal, dass die Heim-WM in Stuttgart dein diesjähriges Highlight wird, das Sportliche.
Ja.
Was war denn eigentlich bisher jetzt in deiner Karriere so dein persönliches Highlight? Das würde mich jetzt mal noch interessieren.
Also mein persönliches Highlight waren auf jeden Fall
die
Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro.
Ja.
Das war einfach faszinierend. Also man kennt es aus Erzählungen, aber wenn man mal selbst dabei ist, man kann es gar nicht so gut erzählen, wie man sich dort fühlt. Also dieses olympische Dorf hat mich so fasziniert. Dort die Wettkampfstätten, die einfach unfassbar, das Deutsche Haus. Natürlich Rio, so eine Millionenmetropole direkt am Meer. Das war einfach...
Also die Erfahrung ist unbezahlbar.
Die Erfahrung ist unbezahlbar. Und ja gut, mein größter Erfolg 2017, die Silbermedaille bei den Europameisterschaften, war natürlich auch ein absolut tolles Erlebnis, aber die Olympischen Spiele waren einfach nochmal ein Zacken besser, sag ich mal.
Hast du da irgendeinen Sportler getroffen, den du irgendwie bewunderst? Also wie ist das im Olympischen Dorf? Hast du da jemanden mal getroffen, den du schon immer mal sehen wolltest?
Also vor allem die Tennisspieler beispielsweise, Nadal oder Djokovic habe ich dort getroffen, okay. Boris Becker und solche Ikonen einfach. Also
Boris ist auch rumgelaufen?
Der ist auch rumgelaufen, ja.
Okay.
Der war damals noch der Trainer von Novak Djokovic.
Ah, okay.
Und ja, da ich auch echt Tennis interessiert bin, waren die zwei natürlich Ja, so mit die coolsten Sportler, aber natürlich Michael Phelps beispielsweise, wenn der dann beim Essen neben einem ansteht. Oder ja, also das dann.
Aber kommt man mit denen auch ins Gespräch oder wie?
Ja, also wenn man will, klar, aber im Normalfall bereitet sich jeder ja selbst vor und da ist man schon auch ein bisschen abgeschottet und will da jetzt auch irgendwie keinen stören, aber im Normalfall kann man da natürlich mal irgendwie einen kleinen Smalltalk führen. Also.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, wenn man dann an so einem Ort ist, dann ist so die ganzen, was man alles auf sich nimmt, um eben dahin zu kommen, wie du ja schon gesagt hast, das habe ich jetzt gelernt, das Trainingpensum als Turner ist enorm. Das war mir nicht so bewusst, dass ihr wirklich so viel trainiert, auch eigentlich fast das ganze Jahr, weil als Handballer, so wie ich, wir hatten halt immer wenigstens mal im Sommer mindestens 4 bis 6 Wochen komplett Ruhe. Das ist bei euch scheinbar nicht ganz so der Fall, ne?
Ja, vor allem ist es halt immer recht schwer, wieder einfach reinzukommen bei uns. Also in 3-4 Wochen baut man halt so viel ab und auch dieses Gefühl für die Geräte ist einfach so wichtig, dass man das beibehält, weil das dauert sehr lange, bis man das wieder hat einfach, ja.
Ja. Kurz mal vorausgeschaut, also klar, die WM in Stuttgart ist jetzt dein nächstes Ziel, bis dahin wieder fit zu werden. Was denkst du denn, wie lange du überhaupt dann noch jetzt in dem Pensum turnen möchtest, willst, kannst?
Ja, also das ist...
Gibt's da einen Plan?
Der Plan, den ich mir gemacht habe, ich will auf jeden Fall bis zu den Olympischen Spielen 2020 turnen, das heißt jetzt auf jeden Fall noch bis nächstes Jahr und dann werde ich mir neue Gedanken machen. Ich habe eigentlich keine Probleme noch zu sagen, ich probiere nochmal einen Olympiazyklus, also nochmal 4 Jahre zu turnen. Da kommen wir jetzt auf das Alter, wie lange kann man turnen von davor wieder zurück. Also dann wäre ich 31 2024 und das wäre dann auf jeden Fall der Schlusspunkt. Aber ob ich das nochmal mache, beziehungsweise ob ich nochmal 4 Jahre Vollgas geben kann und will, werde ich mir nächstes Jahr nach den Olympischen Spielen überlegen.
Okay. Medaille?
Gerne, aber klar, es ist von so vielen Faktoren abhängig, man kann das nicht planen.
Aber du hast das Potenzial dazu.
Das
kann man ja mal sagen, ne?
Ja, also ich habe das Potenzial, aber ich würde sowas jetzt, ja, ich sage sowas immer ungern, weil,
ja, ich versuch's nur aus dir rauszukitzeln,
weil ich mich dabei immer nicht so gut fühle,
okay,
wenn man das vorab sagt, weil hinterher alle, die einen dann hochloben, die hauen einen dann auch wieder in den Keller, wenn es nicht geklappt hat.
Na klar, aber man muss ja Ziele vor Augen haben.
Auf jeden Fall.
Gesundes Selbstbewusstsein gehört da irgendwo auch dazu. Und wenn man das Potenzial dazu hat und du jetzt hoffentlich verletzungsfrei bleibst, dann kann das ja auch klappen.
Ja, das ist wahr.
Abschließend, hast du für unsere Zuhörer noch irgendeinen Tipp, wie man denn so durch so eine Phase, wie du das jetzt auch durchgemacht hast mit deinem Kreuzbandriss, was dir da am meisten geholfen hast und wie du da am besten durchgekommen bist. Vielleicht hast du da irgendwie noch einen kurzen Tipp für unsere Zuhörer.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man ein klares Ziel hat, wo man wieder hin will, egal in welcher Lebenslage. Und dass man einfach daran auch glaubt und auch daran festhält. Und auch wenn man dann in der Zeit, in dieser Reha-Zeit bei mir jetzt beispielsweise auch mal wieder den einen oder anderen Rückschlag einstecken muss, sich davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern einfach weiter daran arbeiten. Und ja, bis man eben dann sein Ziel erreicht hat, einfach alles daran setzen, um da wieder hinzukommen, wo man mal war.
Lukas, super. Das waren schöne abschließende Worte.
Danke.
Wir, die ganze CBS-Gemeinde, unsere Zuhörer und ich natürlich auch, wünschen dir jetzt alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Die werden sehr entscheidend wichtig sein für dich.
Ja.
Und dann hoffen wir doch sehr, dass wir dich bei der Heim-WM in Stuttgart dann sehen können.
So, das war sie also, unsere Folge Nummer 7 hier beim Comeback Stronger Podcast mit Lukas Dauser. Ja, wie immer hoffe ich, dass euch das Gespräch gefallen hat und ihr ein bisschen was davon mitnehmen könnt. Ich persönlich fand es sehr, sehr interessant, was Lukas so zu berichten hatte. Ja, an dieser Stelle darf ich jetzt noch auf die Instagram-Kanäle verweisen. Zuerst natürlich von unserem Gast. Ihr findet ihn unter @lukasdauser, alles klein und zusammengeschrieben. Ist sehr, sehr interessant, was es dort zu sehen gibt. Lukas zeigt viel aus dem Training, dementsprechend gibt es viel Spektakuläres zu sehen. Ja, spektakulär ist es natürlich auch bei uns auf Instagram. Ihr findet uns unter @come.backstronger und wir freuen uns über jeden Abonnenten. Außerdem würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder ihm auch gerne eine gute Bewertung gibt. 5 Sterne, ja, die würden gut tun. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine gute Trainingswoche, kommt gut durch die Hitze und wir hören uns hier an dieser Stelle wieder in 2 Wochen, dann mit einem neuen Gast und wieder einem interessanten Gespräch zum Thema Comeback Stronger und Verletzungen. Also in diesem Sinne, mach's gut, bis dahin, ciao, ciao.